Jane. Der Ostwind blies ihm durch das zerzauste Haar, sanft und zart wie Kerseis Finger. Er hörte die Vögel singen, spürte die Bewegung des Flusses unter dem Boot, als die Ruder sie wieder weiter in Richtung der hellen, rosafarbenen Dämmerung trieben. »Ich lebe, und ich bin trunken vom Sonnenlicht.« Lachen löste sich von seinen Lippen, so unvermittelt wie eine Wachtel aus dem Unterholz. »Still«, knurrte das Mädchen und zog eine mürrische Miene. Das Mürrische passte besser zu ihrem wenig ansehnlichen Gesicht als ein Lächeln. Nicht, dass James sie jemals hatte lächeln sehen. Er amüsierte sich, indem er sie sich in einem von Kerseis Seidenkleidern anstelle ihres nietenbeschlagenen Lederwamses vorstellte. Genauso gut könnte man eine Kuh in Seide kleiden. Immerhin konnte die Kuh rudern. Unter der groben braunen Kniebundhose ragten Waden wie aus Holz hervor, und die langen Muskeln ihrer Arme dehnten und spannten sich bei jedem Ruderschlag. Sogar nachdem sie die halbe Nacht gerudert hatte, zeigte sie keine Anzeichen von Erschöpfung, was er von seinem Vetter Sir Kleos am anderen Riemen nicht behaupten konnte. »Ein großes Bauernmädchen. Wenn man sie anschaut, und doch spricht sie wie eine Hochgeborene und trägt Langschwert und Dolch. Aber weiß sie damit umzugehen?« Jane beabsichtigte es herauszufinden, sobald er sich von seinen Fesseln befreit hatte. Er trug eiserne Schellen an Handgelenken und Knöcheln, die durch eine kaum einen Fuß lange schwere Kette verbunden waren. »Mein Wort als Lannister genügt euch nicht«, hatte er gehöhnt, während die beiden ihn fesselten. Dank Catelyn Stark war er zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen betrunken gewesen. Von der Flucht aus River Run hatte er nur Bruchstücke mitbekommen. Es hatte Schwierigkeiten mit dem Kerkermeister gegeben, doch das große Mädel hatte ihn überwältigt. Danach waren sie eine endlose Wendeltreppe hinangestiegen. Seine Beine waren so schwach wie Grashalme, und zwei- oder dreimal war er gestolpert, bis das Mädchen ihm einen Arm bot, auf den er sich stützen konnte. Irgendwann hatte man ihn in einen Reisemantel gewickelt und auf den Boden eines Ruderbootes verfrachtet. Er erinnerte sich daran, dass Lady Catelyn jemandem befohlen hatte, das Fallgitter zum Wassertor zu öffnen. Sie schickte Sir Kleos Frey mit neuen Bedingungen für einen Waffenstillstand zur Königin nach King's Landing zurück, verkündete sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Er musste gedöst haben. Der Wein hatte ihn schläfrig gemacht, und es fühlte sich gut an, sich auszustrecken, ein Luxus, den ihm die Ketten im Kerker nicht erlaubt hatten. James hatte schon vor langer Zeit gelernt, unterwegs im Sattel zu schlafen. Hier fiel es ihm nicht schwerer. »Tyrion wird sich totlachen, wenn er hört, dass ich auf meiner eigenen Flucht geschlafen habe.« Trotzdem war er jetzt wach und empfand die Hand- und Fußschellen als sehr lästig. »Milady«, rief er, »wenn ihr mir diese Ketten abnehmt, löse ich euch am Ruder ab.« Sie schaute ihn verdrießlich an, und ihr ganzes Gesicht wurde von ihrem Pferdegebiss und einem finsteren Verdacht geprägt. »Ihr werdet eure Ketten weitertragen, Königsmörder!« »Ihr wollt also den ganzen Weg bis nach King's Landing rudern, Mädel?« »Nennt mich Brienne und nicht Mädel.« »Mein Name lautet Sir James, nicht Königsmörder. Wollt ihr bestreiten, einen König erschlagen zu haben?« »Nein. Wollt ihr euer Geschlecht bestreiten? Falls ja, so bindet eure Hose auf und zeigt euch mir.« Er schenkte ihr ein unschuldiges Lächeln. »Ich würde euch ja bitten, das Mieder zu öffnen, nur damit, scheint mir, wäre nicht viel bewiesen.« Sir Kleos mischte sich beunruhigt ein. »Vetter, ihr vergesst eure Manieren.« »In ihm fließt das Lannister-Blut dünn.« Kleos war der Sohn seiner Tante Jenna und dieses Dummkopfes Emmon Frey, der seit dem Tag seiner Heirat in Furcht und Schrecken vor Lord Tywin Lannister gelebt hatte. Als Lord Walder Frey die Twins auf Seiten von River Run in den Krieg geführt hatte, hatte Sir Emmon die Treue zu seinem Weib über die Treue zu seinem Vater gestellt. »Casterly Rock hat bei diesem Handel nichts gewonnen, im Gegenteil«, erinnerte sich Jaime. Sir Kleos sah aus wie ein Wiesel, kämpfte wie eine Gans und besaß den Mut eines besonders tapferen Mutterschafes. Lady Stark hatte ihm die Freiheit versprochen, wenn er Tyrion eine Nachricht übermittelte, und Sir Kleos hatte feierlich geschworen, dies zu tun. In dieser Zelle hatten sie alle eine Menge geschworen, und James am meisten von allen. Das war der Preis, den Lady Caitlin für seine Freiheit verlangte. Sie hatte ihm die Spitze des Langschwerts von diesem Mädel auf die Brust gedrückt und gesagt, »Schwört, dass ihr niemals wieder die Waffen gegen Stark und Tully erhebt. Schwört, dass ihr euren Bruder zwingen werdet, sein Gelöbnis zu erfüllen, meine Töchter sicher und unverletzt zurückzuschicken. Schwört dies bei eurer Ehre als Ritter, bei eurer Ehre als Lannister, als Bruder der Königsgarde. Schwört beim Leben eurer Schwester und eures Vaters und eures Sohnes, bei den alten Göttern und den neuen, und ich werde euch zu eurer Schwester schicken. Weigert euch, und ich lasse euer Blut fließen.« Er erinnerte sich daran, wie sich der Stahl durch seine Lumpen hindurch in seine Haut gebohrt hatte, als sie die Schwertspitze drehte. »Ich frage mich, was der hohe Septon wohl über die Heiligkeit von Eiden sagen würde, die im Vollrausch abgelegt werden, während sich ein Schwert langsam in deine Brust bohrt.« Natürlich machte er sich wegen dieses fetten Schwindlers nicht wirklich Sorgen oder wegen der Götter, denen der Kerl zu dienen behauptete. Er erinnerte sich an den Eimer, den Lady Caitlin in seiner Zelle